Ich heiße alle ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Schön, dass Arthur da ist, Freund von Julian aus Deutschland, und darum sprechen wir heute so gut es geht auf Schriftdeutsch. Herzlich willkommen auch Christoph, der uns dann nachher die Predigt halten wird. Ich habe noch einige Mitteilungen. Irina hat uns aus ihrem Urlaub in der Ukraine Schokolade mitgebracht. Wir dürfen sie gerne probieren beim Kirchencafé. Und am Mittwoch ist wieder Gebet, 18.15 Uhr über Livestream. Und am Donnerstag findet die Pastorensuchkommission statt um 19.30 Uhr hier in der Kapelle. Wir sind froh, wenn ihr auch im Gebet daran denkt, damit wir weitere Schritte erkennen, die nötig sind für unsere Gemeinde, wie es weitergeht. Dann haben wir noch Rees, er möchte uns noch etwas mitteilen.
Ja, guten Morgen. Ich versuche es also auch irgendwie in einer Fremdsprache jetzt mal. Wir haben uns in der Gemeindeleitung getroffen diese Woche. Wir haben viel Arbeit jetzt mit der Quartalsplanung für das vierte Quartal. Das läuft jetzt auf Hochtouren. Und wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir solche Prediger haben wie dich, Christoph, die uns dienen an diesen Sonntagen. Und wir sind dankbar, wenn ihr auch dafür betet, dass da die richtigen Dinge geschehen und vorwärts gehen. Ursula hat es angetönt, am nächsten Donnerstag ist die PSK abgekürzt. Das ist die Pastorensuchkommission, die sich dann trifft. Und ich kann mir vorstellen, dass es euch dann unter den Nägeln brennt, zu wissen, was da läuft in dieser Kommission. Und wir werden je nach Stand der Erkenntnisse oder des Fortschritts, den wir machen, aber garantiert werden wir ein Forum planen, das wird anschließend an einen der nächsten Gottesdienste dann sein. Es braucht vielleicht noch etwas Vorbereitung zwischen der Sitzung und dem Forum. Wir brauchen vielleicht etwas Zeit, vielleicht etwas weniger. Den Termin kann ich Ihnen jetzt noch nicht definitiv sagen, aber wir werden versuchen, das wirklich bald zu machen, so dass wir informieren können und auch wieder ein Forum haben für den Austausch, unsere Befindlichkeiten, unsere Gedanken einbringen können, wo sich alle dran beteiligen können, wie weiter in der Gemeinde. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Mittragen und alle, die auch im Gebet immer wieder dran sind, dass wir den Weg doch finden zu einer Gemeinde, die ein Leuchtturm sein kann, an diesem Ort, unter diesen Menschen, unter den Menschen, die wir treffen, die ganze Woche hindurch. Vielen, vielen Dank.
Und dann noch eine Information. Irina hat ihre Eltern mitgebracht aus der Ukraine und die schlafen jetzt im Raum neben der Küche. Also dort, wo die Küche integriert ist. Also bitte geht nicht einfach da rein, weil das ist nicht so angenehm. Müsst ihr vielleicht zuerst fragen oder klopfen? Ja. Aber wir freuen uns, dass Sie hier sein können. Ich möchte noch beten. Danke, Vater, dass du da bist. Danke, dass wir dich haben, dass du durch deinen Geist in jedem von uns wirksam bist. Ganz herzlichen Dank für deine Gegenwart jetzt. Amen. Bei den Vorbereitungen habe ich mir überlegt, was soll ich bringen, was für einen Vers. Und dann habe ich per Mail von Freunden den 23. Psalm gekriegt, und zwar mal etwas anderes. Und ich habe eine PowerPoint gemacht, wo ihr mitlesen könnt. Ich habe das noch nie so gehört, aber es stimmt eigentlich. Und ich fand, es passt zum heutigen Thema. Der Herr ist mein Hirte. Das ist Beziehung. Mir wird nichts mangeln. Das ist Fürsorge. Er führet mich zum frischen Wasser. Das ist Erfrischung. Er erquicket meine Seele. Das ist Wiederherstellung und Heilung. Er führet mich auf rechter Straße. Das ist Leitung. Um seines Namens willen, das ist Bestimmung. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, das ist Erprobung. Fürchte ich kein Unheil, das ist Schutz. Denn du bist bei mir. Das ist Treue. Jetzt bin ich zu voll. Warte mal. Ja, jetzt ist gut. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Das ist Trost. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist Gemeinschaft. Du salbest mein Haupt mit Öl. Das ist Heilung. Du schenkest mir voll ein. Das ist Fülle. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist Segen. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Das ist Hoffnung. Immer da. Das ist Ewigkeit. Und das Thema heute lautet ja: Leben unter einem offenen Himmel als Geliebte Gottes. Und als ich dieses Thema hörte, da klang in mir ein Lied an. Ich weiß nicht, es ist uralt, aber es klang an. Und es tönt etwa so. Vielleicht kennt jemand das Lied noch. Wir haben es schon in der Kindheit, habe ich das schon gesungen. Und es heißt: Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet, darum. Auf Golgathas Hügel, da litt er für dich, als er für die Sünder am Kreuze verblich. So komm doch, ja komm doch, komm her zu dem Herrn, bekenn deine Sünden, er hilft ja so gern. Und bist du bekümmert in Sorgen und Schmerz, leg alles dem liebenden Heiland ans Herz. O Jesu, mein Heiland, mein Hort und mein Teil, in dir nur ist Frieden, in dir nur ist Heil. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Predigt nachher dann. Aber zuerst hören wir noch Lieder und können sie mitsingen, sofern wir sie können. Julian und Katharina werden uns begleiten. Ja, und der König lebt auch im Himmel. Und der Himmel ist offen, wo unser König ist. Für uns alle. Ich möchte noch gerne beten für dich, Christoph. Könntest du vielleicht vorkommen? Danke vielmals, dass du jetzt mit dem Christoph bist, dass du ihn segnest, dass du ihm deine Worte gibst und schon gegeben hast. Danke, dass du unsere Herzen aufmachst. Wir loben und preisen deinen Namen und danken, dass der Himmel offen ist. Amen.
Danke. Leben unter einem offenen Himmel als Geliebte Gottes. Ja, heute rein äußerlich ist es nicht so schwer, an einen offenen Himmel zu glauben, wenn die Sonne so strahlt und Sommerwetter herrscht. Im Herbst kann es manchmal anders sein, manchmal auch im Herbst unseres Lebens. Ich erinnere mich an Situationen in einer Gondel, dickes Nebelmeer, und dann plötzlich kommt die Gondel aus dem Nebel heraus, blauer Himmel, und alle in der Gondel, wow, das ist unglaublich. Ja, ich glaube, da steckt ja etwas von dieser Sehnsucht in uns, dass wir merken, wenn es vernebelt ist, wenn es grau ist, wenn wir nicht mehr klar sehen, dass Licht, Helligkeit, Wärme kommt. Ich lese uns einen kurzen Text, der uns buchstäblich unter den offenen Himmel führt und der uns unser Geliebtsein so ganz neu vor Augen malen will. Dazu vielleicht folgende Vorbemerkung. Der Text, da geht es zuerst um Jesus Christus in seiner Taufe, was er erlebt hat. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann kommen wir genau in die gleiche Situation hinein. Dann wird das, was ihm geschenkt worden ist, auch uns geschenkt. Im Glauben an Jesus Christus. Ich lade uns ein, uns so richtig hineinzufühlen, hineinzudenken, hineinzuversetzen in diesen Text. Luther hat jeweils gesagt, man muss in den Text hineinkriechen. Dann wird's lebendig, das Bibelwort. Das wollen wir probieren miteinander. Ich lese Lukas 3, 21 bis 22 und eben lade uns ein, so richtig teilzunehmen mit Jesus zusammen. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Was für eine bewegende Szene, Jesus da in seiner Taufe, in seinem Gebet. Ja, also zuerst geschieht das über Jesus und dann aber in Verbindung mit Jesus, in unserem Glauben an ihn, wird uns genau das Gleiche auch geschenkt. Der Text, wie ist er eingebettet? Es ist noch wichtig zu schauen, dass diese Szene vor dem öffentlichen Wirken Jesu geschehen ist. Also, ich sage, weil das ist so wie ein Startkapital in das Leben von Jesus Christus und seinen Dienst. Er hat sich nicht zuerst bewähren müssen im Dienst und dann kommt diese Liebeserklärung des Vaters. Nein, das ist ihm als Startkapital, als Erbvorbezug, wie wir das auch nennen wollen, mitgegeben worden. Und das ist ganz wichtig, auch für unser geistliches Leben. Und dann interessanterweise, und ich komme dann später darauf zurück, ist dieser Text gerade vor dem menschlichen Stammbaum dann von Jesus. Aber da ist offensichtlich eine Realität, die noch wichtiger ist als der menschliche Stammbaum. Drei Dinge geschehen da, und ich sage, das sind so wie diese drei Startkapitale. Das ist dieses dreifache Startkapital oder dieser dreifache Erbvorbezug, der da Jesus auf den Weg mitgegeben wird und der durch Jesus auch uns auf unseren Weg mit Gott mitgegeben wird. Das Erste in diesem Startkapital, das Leben unter einem offenen Himmel. Das Leben unter einem offenen Himmel. Nach dem Sündenfall, so lesen wir in der Bibel, war das Paradies verschlossen. Der Himmel ist geschlossen, ist zu. Und immer wieder ist diese Sehnsucht durchgebrochen. Offener Himmel, offener Zugang zum lebendigen Gott. Ich glaube, viele Menschen sind letztlich erfüllt von dieser Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem Himmlischen. Es muss himmlisch sein. Ist nicht da manchmal das auch spürbar, ein Wunsch nach Traumferien, nach einem Traumpartner, nach einer Traumgemeinde, nach einem Traumhaus, nach einem Traum. Das wird dann manchmal auch zum Albtraum, je nachdem, wenn es nicht gut herauskommt. Aber eigentlich steckt da diese Sehnsucht darin, Himmel auf Erden. Ich möchte Himmel, offener Himmel. Oder denken wir an das Adventslied, das bekannte, O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ, öffne uns den Himmel, öffne mich. Ich bin ja manchmal verschlossen, ich bin manchmal wie zu, in mir ist es manchmal auch wie vernebelt. Und jetzt diese gute, gute Nachricht über Jesus Christus in der Taufe und noch zentraler nachher in Kreuz und Auferstehung, da ist der Himmel geöffnet. Da ist der Himmel offen. Jemand hat gesagt, in Jesus Christus haben wir den Himmel wieder. In Jesus Christus hat die Erde den Himmel wieder. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Der Zugang zum Himmel, der Zugang zum himmlischen Vater ist weit offen. Wenn man schon lange Christ ist, ja, kann man so sich ein bisschen daran gewöhnen und gar nicht mehr staunen, was das für ein Geschenk ist, dass ich freien Zugang habe zu Gott, zum himmlischen Vater, durch Jesus Christus. Dass es da keine komplizierte Bürokratie gibt mit Ämtern und Umwegen und am Schluss weiß ich doch nicht, ob ich dorthin komme, wo ich wo will. Aber wenn es um den höchsten König geht, um den Herrscher aller Herrscher, um den Gott des Universums, da habe ich direkten Zugang durch Jesus Christus. Das ist dieses erste Startkapital. Und das wird einfach geschenkt. Das ist Erbvorbezug, muss ich mir nicht verdienen. Geschenkt in Jesus Christus und durch Jesus Christus. Also, so ein erster Ausdruck dieses Startkapitals. Wir leben unter einem offenen Himmel, ganz egal, wie ich mich fühle heute Morgen. Aber der Himmel ist offen. Das ist eine Heilstatsache in Jesus Christus. Dann ein zweites von diesem gigantischen Startkapital, der Heilige Geist kommt sichtbar in Gestalt einer Taube auf Jesus Christus herab. Das wäre dieses Leben im Heiligen Geist. Der Geist kommt zuerst zu Jesus und durch Jesus kommt der Geist zu uns. Wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, dann nimmt der Heilige Geist auch Wohnung in unserem Leben, dann ist das dieses gigantische Startkapital. Und was da alles mitkommt, ist ja nun auch ganz gewaltig. Die Taube erinnert ein bisschen natürlich an die Friedenstaube mit dem Heiligen Geist. Da kommt auch ein Friede, eine Ruhe in unser Leben hinein. Mitten vielleicht ins Aufgewühltsein, in die Unruhe, in die Hektik. Oder in der Antike, und dann noch später im Schweizer Militär gab es das früher auch noch, die Brieftaube. Also die Brieftaube, die bringt eine Botschaft. Und ich stelle mir das so vor, diese Taube des Heiligen Geistes, die bringt eine Liebesbotschaft, einen Liebesbrief, eine Liebeserklärung, wie wir ja sehen werden. Wer bekommt nicht gerne einen Liebesbrief? Heute geschieht zwar manches ja über Mail und SMS und so. Die Post mit den Liebesbriefen, denke ich, hat abgenommen. Aber man kann ja auf verschiedene Art und Weise aber diese Liebe ausdrücken. Liebesbrief, Botschaft der Taube. Oder der Heilige Geist, der ein Beistand ist. Das griechische Wort für den Geist Paraklet heißt einer, der uns zur Seite gerufen worden ist. Jesus hat zuerst diesen Geist gehabt, auf Schritt und Tritt. Und durch Jesus ist nun dieser Geist auch uns zur Seite gestellt. Ich bin so froh um diesen Beistand. Jemand hat mal gesagt in der Sprache der Rechtsanwalt, nichts ohne meinen Beistand. Nichts ohne meinen Anwalt. Ja, ich brauche diesen Beistand täglich, der mir seine Gedanken schenkt, der mir den Weg eröffnet von Jesus, der mir Weisheit gibt, Weisung, Führung, Leitung. Der Heilige Geist, dieser Beistand, ist auch ein Beistand im Gebetsleben beispielsweise. Mein Gebetsleben ist nicht immer feurig und lebendig. Ich brauche den Beistand des Heiligen Geistes, dass er das immer wieder belebt, entzündet. Oder manchmal kann es uns auch die Sprache verschlagen im Gebet. Da heißt es im Römer 8 und auch im Galaterbrief, das wird auch in einem Lied dann schön ausgedrückt, dein Geist kann mich bei dir vertreten mit Seufzern, die ganz unaussprechlich sind. Er lehret mich im Glauben beten, gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich dein Kind und ein Miterbe Jesu Christi sei, durch den ich Abba, lieber Vater, schrei. Ganzer Reichtum ist da drin, aber eben dieses, dein Geist kann mich bei dir vertreten, wenn ich keine Worte mehr finde im Gebet. Was für eine Entlastung, dieses großartige Geschenk, dass der Heilige Geist seufzt und betet für mich und das ausspricht, was ich selber nicht mehr ausdrücken kann. Und der Heilige Geist, der gibt mir auch eine unglaubliche Würde. Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth daran, habt ihr vergessen, dass euer Leib, euer Körper, dass ihr leibhaftig ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Das hat mit Jesus Christus den Anfang genommen und durch ihn dürfen wir solche Tempel des Heiligen Geistes sein. Das gibt uns eine unglaubliche Würde. Dazu möchte ich euch noch ein kurzes Gebet oder Gedicht vorlesen, was das auf humorvolle Art noch etwas unterstreicht. Wir kennen ja den Ausdruck, ich bin eine Flasche. Was das nicht gerade großartig oder eben, ich bin eine Flasche. Und Hans-Joachim Eckstein, der war lange Dozent, der Professor für Neues Testament in Deutschland, diesem Büchlein, du liebst mich, also bin ich, schreibt das Gedicht, Gebet, Flasche. Du sagst, du hältst dich selbst für eine Flasche, du seist ein für Gott unbrauchbarer und zum Leben ungeschickter Mensch. Das ist nun freilich noch kein Grund, gleich zu verzweifeln, denn auch die gewöhnlichste Flasche kann durch einen kostbaren Inhalt ausgesprochen wertvoll werden. Wenn Gott selbst durch seinen Geist in dir wohnt und das in dir bewirkt, was du an sich nicht sein kannst, dann bist du durch ihn, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Ja, also wir sind nicht nur Flaschen des Heiligen Geistes, das wäre ja auch schon gut mit dieser Füllung, sondern Tempel des Heiligen Geistes. Was für eine Würde. Das wäre so dieses zweite großartige Startkapital. Leben mit dem Heiligen Geist, mit dieser wunderbaren Gabe des Heiligen Geistes. Und dann ein drittes, was zu diesem Paket gehört, zu diesem Startkapital oder eben Erbvorbezug, das Leben als geliebter Sohn, als geliebte Tochter. Nun, auch da gilt wieder, zuerst ist ja diese Liebeserklärung des Vaters zu Jesus Christus, seinem einmaligen, eingeborenen Sohn. Und nun aber durch Jesus Christus, in unserer Verbindung mit Jesus, kommen wir genau unter die gleiche Liebeserklärung des himmlischen Vaters. Jesus selber hat das so gesagt: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Oder ein mittelalterlicher Theologe hat es so formuliert: Gott kennt nur eine Liebe. Mit der gleichen Liebe, mit der er seinen Sohn Jesus liebt, liebt er auch uns. Es gibt dann da keine Abstufung. Und so kommen wir durch Jesus Christus unter diese berührende Liebeserklärung: Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. Ich weiß nicht, wie euch das so ergeht, ob ihr das einfach so nehmen könnt oder ob sich da vielleicht auch Zweifel regen. Ja, ist das nicht zu gut, um wahr zu sein? Darf man das einfach so nehmen? Also wirklich? Oder ja, das gilt schon für meinen Bruder, meine Schwester, die so lebendig im Glauben sind, aber ich doch mit meinen Zweifeln. Und doch, in und durch Jesus Christus ist uns nichts weniger als das zugesagt. Schaut, die meisten von uns, die ringen immer mal wieder um diese Liebe. Wir haben ja auch Angst vor Liebesverlust im Leben. Wir ringen irgendwo um diese Liebe. Da ist vielleicht ein schon längst erwachsener Sohn, der immer noch um die Liebe seines irdischen Vaters ringt, wo er mal hören möchte, dass dieser Vater ihn liebt. Oder wir ringen um die Liebe von uns wichtigen Menschen. Da ist ja auch manche Verunsicherung, je nachdem, in unserer Lebensbiografie. Und da wird jetzt das mit dem Stammbaum wieder wichtig. Bevor der irdische Stammbaum von Jesus kommt, in unserem Text, kommt diese himmlische Liebeserklärung des himmlischen Vaters. Das ist so wie die tiefere Realität, und das ist mir auch wichtig für unser Leben. Wir alle hatten irdische Väter, irdische Mütter, mit Stärken und Schwächen, mit Segen und weniger Gutem. Das ist aber nicht das Letzte. Es gibt noch eine tiefere Realität. Und das ist das, was der himmlische Vater sagt. Das ist das, was der Gott sagt, der das erste und letzte Wort hat über unser Leben. Ich erinnere mich an meinen Vater, der vor etwa 7 Jahren gestorben ist. Und ich fühlte mich immer ein bisschen unsicher ihm gegenüber. Ich mag mich noch erinnern, wie ich als Junge meine Mutter gefragt habe: hat mich eigentlich Papi lieb? Und dann sagt sie: Ja, unbedingt, keinen Zweifel. Aber er kann das nicht so in Worte fassen. Es war so die Generation der Männer, die konnten, wenn es mehr um Emotionen geht, das nicht so in Worte fassen. Ich habe dann allerdings entdeckt, dass mein Vater andere Liebessprachen hat. Und was er mit mir unternommen hat beispielsweise, das war so seine Liebessprache. Trotzdem hätte ich mir auch mal gewünscht, er hätte mir das mal gesagt. Und ich merkte dann, auch in der Seelsorge musste ich das mal so wie abgeben, diese Erwartung, dass mein Vater mir sagen könnte: Ich liebe dich. Da habe ich ihn losgelassen, entlassen aus dieser Erwartung, auch vergeben. Es war dann übrigens nur in Klammern vermerkt etwas ganz Berührendes. Er ist ja 90,5 geworden und in den letzten Monaten seines Lebens für mich völlig unerwartet. Ich habe das längst losgelassen, habe doch mein bald sterbender Vater mir noch gesagt, dass er mich liebt, hat das noch in Worte gefasst. Also das war für mich so berührend. Nun, ehrlicherweise muss man sagen, es kommt nicht mehr immer zu diesem Happy End in der menschlichen Biografie, seien wir ehrlich. Aber was gilt, was auch immer unsere Geschichte ist mit unseren irdischen Eltern, der Vater im Himmel, auf den es nun letztlich wirklich drauf ankommt und der das entscheidende Sagen hat, der sagt es dir, der sagt es mir immer wieder neu. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Es ist so. Darum sagt ja dann auch Johannes im ersten Johannesbrief: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Vielleicht hört da Johannes auch die Zweifel von gewissen Leuten. Ja, und wir sind es. Wir sind es. Du bist es. Ich bin es. Nicht aus mir selber. Durch Jesus Christus. Im Glauben, im Vertrauen an ihn. Nehmen wir doch das immer wieder ganz persönlich, diese Liebeserklärung. Nehmt ihr manchmal auch Dinge persönlich, die euch nicht so gut tun? Irgendeine giftige Bemerkung eines Mitmenschen. Und das kann man dann so schön. Da wäre eine Liebeserklärung. Nehmen wir doch die täglich persönlich. Schon beim Aufstehen vielleicht. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Dann kommt ja das noch mit diesem Wohlgefallen. Also, wie ist denn das? Also, es gefällt ihm doch nicht alles, was ich mache und tue und denke. Stimmt. Dem himmlischen Vater gefällt alles, was Jesus tut und tat und tun wird. Und wenn ich in Jesus bin, an Jesus glaube, dann bin ich auch voll und ganz in dieses Wohlgefallen eingeschlossen. Ach, was für eine Befreiung. Ich bin so ein Harmonietyp. Ich möchte es immer mit allen gut und harmonisch haben. Das geht leider nicht immer. Und darum lebe ich manchmal nach diesem Motto, Gefalle, du musst allen gefallen. Und das kann so ein Krampf werden. Das ist mir so hilfreich und wichtig, immer wieder mal zu sagen, nein, ich bin ja unter Gottes Wohlgefallen. Er sagt mir, du gefällst mir. Also, es ist nicht der Weltuntergang, wenn ich mal jemandem nicht gefalle. Wenn ich einmal nicht das Wohlgefallen habe, vielleicht sogar mal Missfallen errege. Das schenkt eine gewisse Freiheit. Wir haben also dieses wunderbare dreifache Kapital, mit dem wir immer wieder leben dürfen. Unter dem offenen Himmel, mit der Gabe des Heiligen Geistes und als Geliebte Gottes. Ich habe mir noch so eine Erinnerungshilfe dann gemacht mit dieser Liebeserklärung. Ich habe da meine Kreditkarte einerseits und gerade hinterlegt, habe ich auch eine Kreditkarte und da steht darauf, Gott spricht dir durch Jesus zu, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das ist mein wirklicher Kredit, das ist mein wirkliches Lebenskapital. Daran werde ich erinnert, wenn ich die Kreditkarte brauche. Und das ist noch ein ganz anderes Kaliber von Kreditkarte. Wenn jemand diesen Vers als Erinnerung mitnehmen würde, möchte, ich habe dann ein paar ausgedruckt. Allerdings, ich hatte keine Schneidmaschine, ist nicht so schön geschnitten, auch nicht laminiert. Aber ihr könnt einfach den Vers, wenn ihr wollt, mitnehmen. Als Erinnerung. Ich brauche diese Erinnerungen, weil ich das manchmal relativ schnell wieder vergesse. Ja, zum Schluss noch die Frage, wie können wir denn das abholen, aktualisieren? Dieses Kapital, dieses Großartige. Da gibt es eigentlich zwei Dinge in unserem Text. Auf der einen Seite heißt es, während Jesus betete. hat sich der Himmel geöffnet, ist der Heilige Geist gekommen, kam diese Liebeserklärung, also im Gebet. Und eine Form des Gebetes könnte einfach sein, dass ich immer mal wieder innehalte, staunend da bin und empfange. Ein Teil von Gebet ist ja einfach sich beschenken lassen, sich etwas zusagen lassen, von Gott her eben im Gebet wieder zu hören, du bist es, du bist mein geliebter Sohn. Und das Zweite ist, irgendwie braucht es auch eine Haltung der Demut und der Bescheidenheit, um das zu empfangen, dass Jesus sich taufen ließ, und das ist der Ausdruck von Demut, durch die Taufe des Johannes. Das war eine Taufe zur Umkehr, zur Buße, hieß nichts anderes. Jesus hat sich auf die gleiche Ebene gestellt wie alle anderen gewöhnlichen Menschen, wie alle Sünder und Versager. Da merke ich in mir schon einen anderen Reflex. Das war nicht nur als kleiner Junge so, wenn wir was angestellt hatten, so schnell der Reflex, ich war es nicht. Ich bin nicht schuldig. Und Jesus geht den völlig anderen Weg. Er, der einzig Unschuldige, der Sündlose, solidarisiert sich voll und ganz mit uns Menschen, schuldbeladenen Menschen, und sagt wie, doch, ich war's. Ich übernehme dieses Versagen, ich übernehme diese Schuld. Und da wird in der Taufe natürlich schon der Blick ans Kreuz sichtbar und an die Auferstehung. Ganz krass ist mir das mal so eingefahren. Vor Jahren, da hatten wir so ein Gruppentreffen. Ich hatte so ein bisschen Verdauungsprobleme, musste aufs WC. Das roch nicht gerade angenehm nachher. Danach kam eine andere Person, die kam wieder heraus und sagte der ganzen Gruppe, ich bin da nicht verantwortlich für diesen Gestank. Und ich saß da und dachte, jetzt haben dann die anderen gemerkt, dass ich von mir was heiß. Und jetzt habe ich gedacht, ihr lieben Leute und Christoph, und Jesus geht genau den anderen Weg. Und er würde sagen, ich war's. Ich übernehme diesen Gestank. Das ist seine Solidarität mit uns, die wir manchmal wirklich nicht nur gute Düfte verbreiten im Leben. Ja, das ist seine Solidarität. Und das hat uns den Weg geöffnet zu diesem gigantischen, wunderbaren Startkapital. Empfangen wir doch das immer wieder neu im Gebet. Gönnen wir uns täglich solche Momente, uns das wieder vor Augen zu halten, zu Herzen zu nehmen. Leben unter einem offenen Himmel. Leben mit dem Heiligen Geist. Und leben als geliebte Söhne und Töchter. Durch und in Jesus Christus. Amen. Ich will noch einen kurzen Moment still sein und das etwas nachklingen lassen und ich bete dann noch. Danke, Jesus Christus, dass wir durch dich heute unter einem offenen Himmel sein dürfen. Ganz egal, wie es uns gerade geht. Aber in dir ist das wahr. Danke, dass wir durch dich unter dieser wunderbaren Liebeserklärung des Vaters sein dürfen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns das so neu, ganz tief einschreibst in unsere Gedanken, in unsere Gefühle, in unser Herz. Danke, dass du nicht müde wirst, Vater im Himmel, uns diese Liebe zuzusprechen, zu erklären. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied. Der Herr segne uns.
Danke vielmals für die Predigt. Es hat gut getan. Ich habe gerade heute wieder so Zweifel gehabt wegen irgendetwas. Und da tut es auch manchmal wirklich gut, einfach wieder darauf sich zurückzubesinnen. Ich bin eine Geliebte Gottes. Und das wollen wir doch mitnehmen. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet. Darum. Und er hat die Schuld auf sich genommen und er hat uns den Weg frei gemacht. Danke vielmals. Darfst du uns noch den Segen sprechen?
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Und so einen gesegneten Sonntag euch und eine gute Woche.
Ein bisschen dünkler, Mann. Ich lege es einfach da, wenn jemand das mitnehmen will, dürfen Sie gerne einen nehmen.